Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stäbner und ich habe heute zu Gast den Michael Schwiembacher, ja, wie oft, und den Merlin Reingruber. Und wir drei werden hier heute mal so richtig in so eine Praxis reingehen. Was bedeutet SIM, aber was bedeutet auch, nachhaltig, regenerativ. Die Worte sollen wir gar nicht mehr so oft benutzen, sondern einfach zukunftsorientiert zu wirtschaften. An der Stelle erstmal, hallo Merlin.
Hallo lieber Georg, hallo an den Monitoren und den Empfangsgeräten. Grüß euch.
Und hallo Michael.
Hallo Georg, hallo Merlin.
Michael, bevor ich jetzt gleich... Ja, so ein bisschen, oder wir das Geheimnis lüften von Merlin. Würde mich nochmal so interessieren, jetzt ist ja doch schon ein bisschen Zeit vergangen nach dem Beyond Economy Festival. So, jetzt hast du eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Oder wie ist das gerade aktuell bei dir?
Ja, also wir haben jetzt eigentlich 2 Wochen Wiesn hinter uns, komplett jeden Tag, von morgens bis abends. Nein, wir haben jetzt die ganzen Beyond Economy Themen strukturiert und gehen also jetzt vom Festival zum nächsten Festival. Also 22. Oktober 2025 findet das nächste Beyond Economy Festival statt. Das planen wir jetzt gerade schon. Jetzt geht es also auch schon wieder die ganze Struktur mit Speakern, Hauptförderpartnern, Förderpartnern, Teilnehmern, Vorverkauf. All diese Themen gehen also los. Parallel sind wir gerade in der Inbetriebnahme von Slack, in der wir also die ganzen Themen, die wir auf dem Beyond Economy Festival angeteasert haben, fortführen im digitalen Raum, in unserem digitalen Ökosystem. Da sind wir also jetzt gerade mittendrin, da arbeiten wir auch sehr eng zusammen, Georg. Finde ich echt total klasse und auch spannend, wie sich das entwickelt und wie viele jetzt schon mit drin sind. Ich habe heute früh eine Zahl, 359 Menschen sind in dem Public Channel, also richtig was los. Und parallel zum Vorbereiten des nächsten Festivals sind wir eben auch jetzt dabei, die erste Messe des SimWorking Ökosystems, und passt heute ganz gut, der Branche Elektronik, unser Cluster Simtronics, das Institut für nachhaltige Elektronik, wie wir es nennen, vorzubereiten. Die findet am 12. bis 15. November statt. Auf der Messe München ist eine internationale Leitmesse. Ich darf da auch mitwirken. Wir sind da gerade dabei. 10 Unternehmen stellen dort aus. Ist weltweit eine Weltneuheit, ist weltweit eine Neuheit, dass ein Ökosystem in der Elektronik ausstellt. Also bisher Konzerne stellen aus, Unternehmensgruppen stellen aus, aber ein Ökosystem mit einem eigenen Stand, mit 10 Unternehmen, das gibt es so nicht. Das ist natürlich auch total spannend und herausfordernd und gibt auch viele Ungewissheiten und Unklarheiten im Vorfeld. Jetzt haben wir noch 6 Wochen, wir sind mittendrin. Nächste Woche finden 2 oder 3 Workshops sogar zu dem Thema statt, also Marktpositionierung, Marketing, Auftritt, wie holen wir die Kunden ab, wie nehmen wir die mit auf die Reise, welche Argumente bringen wir, wie schaffen wir als Cluster Elektronik den nächsten Reifegrad. Haben wir auch viel gelernt jetzt auf dem Festival von Johanna Goldenhofer, Nina Weiß, Markus von Hausen, ganz kluge Köpfe, Stefan Grabmeier, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Da sind wir also jetzt gerade dabei, jetzt zu überlegen, wie können wir den nächsten Schritt gehen, wie kommen wir aus der bisherigen Struktur in die nächste. Und das ist jetzt schon ganz schön anstrengend und auch sehr herausfordernd, spannend, motivierend, das erste Mal auf einer internationalen Leitmesse unser Ökosystem zu präsentieren und mit den ganzen Elektronikmenschen SimWorking und Verantwortungskapitalismus zu diskutieren. Ich habe schon persönlich 6, 7 Termine, also mit Elektronikunternehmen, wird schon gut werden.
Ja, Elektronik, Messe, Elektronika und SimWorking bzw. Simtronics sind ja schon Begriffe. Da kommen wir mal direkt zu Merlin, weil ich glaube, alle, die jetzt gerade hier zuhören, fragen sich, wer ist dieser Merlin, was macht er? Und Merlin, du hast ein Unternehmen, die Meierhof, und das Unternehmen nutzt, also es ist ein Elektronikunternehmen und das nutzt Sekundärzinn. So, und damit bist du jetzt auf ganz vielen Veranstaltungen auch eingeladen. Was bedeutet das Sekundärzinn? Kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich sag mal Stichworte wie Circular Economy und da einfach regenerativ zu wirken, nachhaltig zu wirken, das ist ja an vielen Stellen unheimlich, erzeugt jetzt gerade so ein Interesse, aber die meisten sagen auch so, ja, nee. Und du wirst da eingeladen und stehst da jetzt gerade als Vorreiter im Endeffekt. Das war bestimmt schon immer so dein Ziel, schon immer warst du nachhaltig unterwegs und warst auch schon immer der Unternehmer, oder?
Nicht ganz, lieber Georg. Das ist so nicht richtig. Ich war nicht immer nachhaltig und ich glaube, wir sollten dieses Wort nicht mehr verwenden, was wir beim Beyond Economy gelernt haben, Festival gelernt haben. Nein, ich war nicht immer nachhaltig. Ich war tatsächlich, ich sage immer, aus mir wird kein Veganer mehr und kein Vegetarier mehr. Aber vielleicht habe ich ein bisschen Impact, und zwar richtigen, mit diesem Zinn, wenn wir das im Sinne der Kreislaufwirtschaft einsetzen. Dazu aber vielleicht noch mehr. Vielleicht fange ich mal an, wieso ich nicht immer nachhaltig war. Ich bin die Moderatorin des Festivals hat mich auf der Bühne angekündigt mit meinem letzten LinkedIn-Beitrag, wo ich geschrieben habe, dass ich bei meinem Opa in der Fertigung meines Onkels auf dem Schoß gesessen bin und mitgeholfen habe, elektronische Bauteile zuzuschneiden und mich gefreut habe, wenn sich Kondensatoren entladen. Und das ist so meine früheste Erinnerung an die Elektronik. Und hab immer bei meinem Onkel am Wochenende mit der ganzen Familie mitgeholfen, löten, bestücken. Damals haben wir noch mit Blei gelötet, da war noch nichts mit Kreislaufwirtschaft bekannt, ist auch schon einige Jahrzehnte her. Und so bin ich in die Elektronikwelt reingerutscht, sozusagen, konnte quasi nicht anders. Und bin dann irgendwie wieder raus aus dieser Elektronikwelt, und nach meinem Abi habe ich dann VWL studiert. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Nach ein paar Semestern Drittversuch Statistik mit Schimpf und Schande exmatrikuliert, wollte eigentlich Volkswirt werden. Das war mein großer Traum, hatte auch Wirtschafts-LK. Und der ist dann geplatzt, und dann bin ich wieder zurück in das Unternehmen von meinem Onkel, und da ist so dieser unternehmerische Traum geboren worden, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich das Unternehmen ja mal übernehmen im Zuge einer Nachfolge, und habe dann wirklich viel, viel gearbeitet und habe mir alles angeeignet, was man so als Elektroniker wissen muss. Habe auch meine Lehre gemacht, verkürzt, dann gleich meinen Meister in der Abendschule draufgesattelt. Und bin auch einer von Bayerns besten Meistern gewesen, habe dann meine Scharte im Lebenslauf ein bisschen auswetzen können und habe dann meinen Onkel gefragt, du, wie schaut's denn aus, kann ich das Unternehmen übernehmen, kannst du mir mal einen Fahrplan geben? Der hat dann gesagt mit paar und 60, nee, du, da gibt's noch nichts, da mache ich noch weiter, ich gebe jetzt Vollgas, ich mache jetzt Vertrieb. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ist auch heiß hergegangen in der Diskussion, darf man ruhig so sagen. Und dann hat das einer unserer Kunden mitbekommen. Er hat mich sofort abgeworben, und dann war ich auf einmal beim Großkonzern, einem der weltgrößten Distributoren, der ganz viele andere Unternehmen hat. Da war ich bei einer 100%igen Tochtergesellschaft, die für Displays und Monitorsysteme für große Kunden gefertigt und entwickelt hat. Das habe ich dann über knapp 2 Jahre begleitet. Und auch da war nichts mit Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft. Das war einfach, die Elektronik muss maximal günstig sein und funktionieren, so wie es der Kunde wünscht. Der Rest ist nebensächlich. Naja, jedenfalls habe ich dann auch schnell gemerkt, dass doch irgendwo ein Unternehmergen in mir schlummert, und in dem Konzern bin ich nicht glücklich geworden. Wollte neue Sachen anschieben, Neues bewegen, und mir wurden immer Steine in den Weg gelegt durch Konzernstrukturen, bis man da mal was Neues implementiert hat, wo man 50 Durchschläge und Absegnungen von irgendwelchen Abteilungen hat. Das habe ich dann meinem damaligen Chef gesagt und habe das auch so ein bisschen kommuniziert, und dann wurde ich wieder abgeworben, und dann kam ich zur Meyerhofer Elektronik als Bereichsleiter. Ich kannte die Meyerhofer Elektronik auch schon von meinem Onkel. Wir sitzen räumlich nicht weit weg. Wir haben auch damals immer die Spitzen abgearbeitet von der Meyerhofer Elektronik. Ich kannte schon die ganze Mannschaft und fand, das ist ein gutes Unternehmen. Und damals hat mir der damalige Inhaber auch, es war nicht mehr der Herr Meyerhofer, eine Chance geboten, unternehmerisch gesagt, ja, du kannst irgendwann mal Prokura haben und dann Geschäftsführung, Anteile. Das hat mich dann extrem motiviert, und ich habe 3 Jahre lang diesen Laden auf links gedreht, haben einige Sachen nicht funktioniert, aber das war mein Handwerk, das habe ich verstanden, habe ich dann recht schnell in den Griff gekriegt und die Meierhofer ist gut gelaufen, so wurde es mir zumindest immer mitgeteilt, war quasi operativer Betriebsleiter, auf die Zahlen hatte ich wenig Einblick. Und auch damals war noch gar nichts mit Nachhaltigkeit. Es ging rein darum, das Lagersystem aufzubauen, abzugraden, zum Funktionieren zu bringen, die Qualität nach oben zu bringen. Ganz viele technische Themen, die ich da 3 Jahre lang begleitet habe. Und dann kam irgendwann ja so ein Break, der für mich als damals Angestellter schon eine Hausnummer war. Und wurde dann eines schönen Tages, das war 2016 rum, wurde mir dann von meinem damaligen Chef gesagt, ja, so geht's nicht mehr weiter, die Banken machen zu. Der hatte eine Holdingstruktur gebaut, mehrere Unternehmen und es ist alles den Bach runtergegangen aus diversesten Gründen. Und ich sollte dann eine private Bürgschaft übernehmen in Höhe von 1,5 Millionen. Ich habe es auch mal auf LinkedIn geschrieben. Das war dann so ein richtiger Aha-Moment. Da habe ich gemerkt, wie es ist, wenn das, was du dir über Jahre aufgebaut hast und wirklich viel gearbeitet hast, wenn das deine Zukunft wieder erneut in Scherben da liegt. Und habe ich mal eine Nacht über das Ganze geschlafen, bin die Bürgschaft natürlich nicht eingegangen. Ja, und so kommt dann auch der Link zum Michael. So haben wir uns auch kennengelernt und zwar hat der Michael mir dann geholfen, ein Management-Buyout zu strukturieren in Form eines Carve-Outs. Wir haben quasi die Meierhofer aus dem Firmenverbund herausgeschnitten und als eigenständiges Unternehmen weitergeführt und dann habe ich ganz schnell lernen dürfen, was es heißt, von heute auf morgen geschäftsführender Gesellschafter eines damals 25 Mann großen Elektronikunternehmens zu sein, was es bedeutet, diese Verantwortung zu tragen. Und habe ich nur geschafft, weil ich von Michael sehr, sehr viel gelernt habe und weil der Michael das mit SIM, damals gab es noch kein SIM, begleitet hat und auch damals gab es noch keine Nachhaltigkeit. Und aber das war so der Wendepunkt und da hat es begonnen, da hat es mit der Nachhaltigkeit auch begonnen. Und ja, der Rest ist sozusagen Geschichte zusammen mit Michael. Und wenn du willst, Michael, kannst du über das Management-Buyout was sagen, weil das ist eher dein Fahrwasser und du kannst da wahrscheinlich tiefere Insights geben als ich.
Ja, gerne, lieber Merlin. 2016 war es, glaube ich, ne? 2016.
Ja.
Haben wir damals, da habe ich den Anruf bekommen vom Dr. Karl Renner, ein Studienfreund meiner Frau, ob ich mich da seinem besten Jugendfreund mal annehmen könnte. Ich habe damals Restrukturierungen und Sanierungen, M&A, viel gemacht. 2016, da stand das Ökosystem noch in den Kinderschuhen. Zeitlich so 2015 haben wir gesagt, wir brauchen was mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, wussten aber nicht was. Und 2017 haben wir das erste Earth Audit gemacht. Da ging das dann substanziell los. Und 16 kam uns da der Auftrag mit der Meierhofer dazwischen, sage ich mal, der sich dann zum absoluten Pilotkunden, Pionier und auch Hauptinvestor von SIM als GmbH entwickelt hat. Und so konnten wir also 16 diesen Carve-Out Management Buyout begleiten, 2017, 18 das Ganze stabilisieren, konsolidieren und dann 19, 20, 21 kam dann die Transformation in Richtung nachhaltige digitale Transformation. Und seit 2021, glaube ich, sind wir auf dem Weg Cluster, Elektronik, nachhaltige Elektronik, Kreislaufwirtschaft. Und das war ein sehr harter Weg, Merlin. Also wir sind da schon ganz schöne Berge hochgegangen und haben also da wirklich auch sehr viel Gegenwind, auch heute noch. Also du bist nächste Woche auf dem US-Tag. Den hatte ich damals abgesagt, 2020. Da war ich auch eingeladen, um dort zu sprechen, wie kleine Unternehmen zukunftsfähig sind. Und ich habe mir gedacht, da spreche ich vor 100 oder 200 Unternehmern, die haben alle nur Haifischblut im Gen. Die sind alle auf Wettbewerb, Neid, Hass, Wut, Aggression getrimmt. Und wenn einer am Boden liegt, dann treten sie noch drauf. Also das ist eine Branche, die ist nicht nachhaltig. Und da ist die Frage, wie man jetzt aus dieser Haifischbranche eine neue Branche transformiert. Und da freut es mich total, dass du es geschafft hast, 3, 4 andere EMS-Unternehmen, so wie Meierhofer Elektronik, Electronic Manufacturing Services, habe ich mir mal sagen lassen, dass du also auch drei andere Unternehmen, die das Gleiche machen, zusammengebracht hast und die eben in Symbiose sich jetzt strategisch ausrichten, sich wechselseitig befähigen, Innovation vorantreiben. Also das freut mich, dass wir also auch Unternehmen der gleichen Wertschöpfung zusammengebracht haben und die jetzt gemeinsam transformieren.
Der Helden- und Visionäre-Podcast und auch das Sim-Special hat aber hier noch einen bestimmten Punkt immer wieder und auf den möchte ich jetzt nochmal eingehen. Und zwar, was macht das Ganze mit den Menschen? Also wir haben jetzt gerade hier so wunderbar sozusagen die Ebene, was ist passiert und das chronologisch aufgebaut. Aber du hast es an der Stelle gesagt, so ja, 1,5 Millionen so und da musste ich da erstmal drüber schlafen. Und wie war das damals für dich, Merlin, diese Situation, weil du dir ja über Jahre hinweg etwas aufgebaut hast und jetzt auf einmal scheint das so zu zerbröseln. Also wie war diese schlaflose Nacht? Das war ja vielleicht mehr als nur einfach nur so ein schlaflose Nacht. Kannst du da nochmal so einen Einblick geben?
Sehr, sehr gerne. Ja, da ist eine ganze Welt für mich zusammengebrochen. Die ganze, meine ganze Zukunft ist von heute auf morgen weg gewesen. War auch damals nicht mehr der Jüngste. Man plant ja ein bisschen. Und was ich auch extrem schrecklich fand, die Zukunft aller Mitarbeitenden war. Also die hätten sicherlich einen neuen Job bekommen, ich auch. Aber man hat ja da wirklich mit Herzblut den Laden nach vorne gebracht und samstags, sonntags gearbeitet und wirklich getan und gemacht. Und wenn das dann von heute auf morgen weg ist, dann ist das eine ganz schöne Belastung. Und ich kann es gar nicht, also es war ja das zweite Mal bei mir, wie mein Onkel die Übernahme nicht geklappt hat, ist auch so eine Welt zusammengebrochen. Damals war ich noch jünger, war es noch nicht so schlimm. Man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Wirklich vernichtend für einen selbst. Und die berühmte Nacht, die man über solche Sachen schlafen soll, war schlaflos. Ich habe viel telefoniert, viel mit Leuten gesprochen, und denen einfach erzählt, mein Leid geklagt und habe zum Glück gute Freunde und gute Zuhörer. Ohne die weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte auch damals in der Situation habe ich mir natürlich auch starke Gedanken gemacht, was es bedeutet, wenn ich jetzt in diese Verantwortung gehe und den Laden in irgendeiner Form vorführe oder diese Bürgschaft dann auch eingehe. Auch das war eine Überlegung. Ja. Und dann kam eben der rettende Anker, der Michael, und das war dann wie so ein, und ja, wir haben uns dann damals getroffen und dann habe ich dich angeschaut. Das war ein paar Tage später und du bist mir da im Flur über den Weg gelaufen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Milchbubi und der will uns jetzt hier helfen in dieser Situation und will dieses Unternehmen retten. Wir kannten uns damals doch nicht. Hast mich nur kurz angeschaut und gesagt, du bist doch der Merlin, oder? Und ich sage, jawohl, und du der Michael. Und da hast du nur gesagt, machen wir das, wir zwei zusammen. Habe ich gesagt, jawohl, ich gebe dir einen Vertrauensbonus, Vorsprung und lass uns das Ding drehen. Und ja, heute sind wir 2024 und wir haben es überlebt. Ich habe es auch mal geschrieben in einem LinkedIn-Beitrag. Nach 7 Jahren muss es geschafft haben, nach 10 muss es laufen. So ein Management-Buyout, das ist schon eine harte Schule, durch die ich gegangen bin. Für dich, lieber Michael, war das nicht so neu, aber für mich war es phänomenal neu. Und dann hat auch... du hast es schon gesagt, 2016, 2017 haben wir das erste ökologisch-regional-sozial-Audit gemacht, damals das erste seiner Art in der Elektronikbranche, hat das überhaupt niemanden interessiert. Das war einer der Eye-Opener, wo dann in dem Audit eine Handlungsempfehlung drin stand, die da hieß, Merlin, beschäftige dich mit der Meierhofer mal mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Damals wusste ich auch noch nicht, was Kreislaufwirtschaft wirklich ist. Also du hast mich mal nach dem MBO, kurz nach dem MBO gebeten, so eine Strategie zusammenzuschreiben, lieber Michael. Da habe ich dann noch reingeschrieben, wir müssen von 5 Millionen ganz schnell auf 25 Millionen Umsatz wachsen, damit wir Relevanz im Markt bekommen und dass wir gegen die anderen da irgendwie eine Marktmachtsposition einnehmen können. Da hast du mir dann knallhartes Feedback gegeben, das ich dann nicht so verstanden habe. Mittlerweile verstehe ich, dass das nicht, dass Größe und Macht nicht alles ist, sondern dass es eben darum geht, die richtigen Dinge zu tun. Und für mich ist das richtige, Kreislaufwirtschaft in der Elektronik zu implementieren. Und das in Gänze. Und mit dem Zinn haben wir begonnen. Das haben wir als Low-Hanging Fruit damals identifiziert und haben es dann einfach umgesetzt. Genau, und ja, vielleicht
ergänze ich gerne, Bernie, weil du das so erzählst, so als wäre das einfach nichts.
Ich erzähle es halt so, wie ich es immer erzähle.
Also wir haben ja so viel negativen Wind bekommen, die haben uns ja für totale Deppen gehalten. Ja? Also wir haben dann den Dr. Martin Lage von All Electronics im März 2023 haben wir dann mit dem ein Interview gemacht. Das wurde dann veröffentlicht. Und die EMS-Branche besteht aus rund 500 Unternehmen in Deutschland. Davon sind sehr viele kleinste und kleine Firmen, die im Ökosystem alle gut Platz finden können, die zusammengeschlossen mit ihren Kunden, mit den Lieferanten, mit den Unternehmen, mit den Entwicklern ein schönes Ökosystem abbilden können, welches eben regionale Arbeitsplätze fördert und so weiter. Und solange man das sehen lässt bei der Elektronika, wir wollen es machen, wir haben es aber noch nicht gemacht. Und solange man was will, es aber nicht bewiesen hat, sagen 80% aller Menschen so ein Schmarrn. Das ist ja, aber. Ne? Also wir möchten gerne, ja, aber. Jetzt haben wir das Zinn, jetzt können wir bei 500 Unternehmen recyceltes Zinn einsetzen. Okay, dann machen wir das halt. Ja. Aber davor, bevor das soweit, hörst du die ganze Zeit ja, aber. Und ich möchte jetzt soweit gehen und ganz kurz ein Feedback zitieren, was wir bekommen haben von einem vom sogenannten EMS-Papst. Ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, aber die Branche weiß, von wem ich spreche. Der ist etwas älter, ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, kümmert sich jetzt um Statistiken und Analysen und Reports rund um die internationale EMS-Industrie. Und das All Electronics Magazin ist schon eins der führenden Elektronikmagazine, Branchenmagazine. Und der Dr. Martin Lage ist da der Chefredakteur. Also das war schon ein sehr hoch angesiedeltes, mehrseitiges Interview, was auch noch auf All Electronics Online zu lesen ist. Und der hat tatsächlich dann geschrieben, also er hat es weitergeleitet, der Dr. Martin Lage, und also der Martin. Und wir wussten schon, dass da was kommt. Und ich lese es euch kurz vor, weil es wirklich köstlich ist. Ihr könnt euch zurücklehnen. Aber so ging es uns am 15. März 23. Nur so zurückblickend, im März 24 hatten wir die Klausurtagung, oder im Juni diesen Jahres, die Klausurtagung Elektronik vom Cluster, das erste Mal, so ein Kickoff. Und jetzt im November sind wir bereits auf der Messe und stellen dort unsere Innovationen vor. Und unsere Wollen und unsere bisher bereichten Projekte. Und unser Gegenwind vor 1,5 Jahren war wie folgt. Betreff der Artikel von Herrn Schwienbacher zum Umweltschutz. Sehr geehrter Herr Dr. Lage, vorab, ich begrüße es ausdrücklich, wenn Sie meine Mail an die Herren Schwienbacher und Reingruber weiterleiten. Ich hätte es auch direkt in Kopie verschicken können, wenn ich die Mailadressen gehabt hätte. Mir ist daran gelegen, meine Kritik nicht hinter dem Rücken der Herren zu äußern, sondern direkt. Nach der vollmundigen Ankündigung, dass Nachhaltigkeit der Wirtschaftsfaktor der Zukunft sei, habe ich wirklich Substanz erwartet. Gestatten Sie mir die Aussage, was geliefert wurde, war braun und stinkt. War der Widerstand, der über Mexiko und China nach Deutschland geliefert wird, jetzt die heiße Story? Ich bitte Sie, das war niveaulos. Danach dann die Story einer neuen Zertifizierung, die natürlich von dem Genie Herr Schwienbacher entwickelt wird und deren Zertifizierung er sich dann wohl gut bezahlen lassen will. Ich frage mich nur, was qualifiziert diesen Mann, sich zum Oberapostel der Nachhaltigkeit aufzuschwingen? Eine ganz schwache Leistung, keine Substanz und der Versuch, ein paar Doofe zu finden, die das toll finden. Nachhaltigkeit ist erst einmal keine Sache des Kommerz, mit dem Ziel persönlicher Bereicherung, sondern bedarf Lösungsansätze, die nachweislich Verbesserungen bringen, ohne dass man direkt persönlich dadurch einen finanziellen Vorteil erfährt. Beste Grüße aus Singapur, wo ich mich gerade zum Thema First Level Packaging informiere. Wahrscheinlich Business Class. So, also das war so das Feedback, was wir bekommen haben auf den Artikel. Und da möchte ich gerne auf einen Punkt eingehen, der heißt, die nachweislich Verbesserungen bringen. Absolut richtig. ohne dass man direkt persönlich dadurch einen finanziellen Vorteil erfährt. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir fahren und den wir beweisen müssen, dass man durch Nachhaltigkeit Geld verdienen kann. Wir sehen es bei Veleda, wir sehen es bei HIP, wir sehen es bei der GLS Bank, wir sehen es bei ganz vielen anderen Unternehmen. In der Industriewelt ist das noch nicht so weit angekommen. Wir haben noch keine Unabhängigkeit von Rohstoffen. Wir haben noch kein komplettes Recycling, keine komplette Kreislaufwirtschaft in den jeweiligen Industriesparten. Und wir stehen so unter Druck als Industrienation Deutschland, dass wir es dringend bräuchten, hier Innovation, regeneratives Wirtschaften, standortunabhängig zu werden, so mit unserem Standort unabhängig zu werden gegenüber anderen Rohstoffimporten und so weiter. Und ich glaube schon, dass es einen finanziellen, persönlichen Mehrwert bringt, wenn man nachhaltig wirtschaftet. Und das gilt es jetzt zu beweisen. Da haben wir jetzt die Elektroniker vor der Brust. Und wir werden da ganz viele tolle Besucher haben, die uns alle erklären, was wir für Trottel sind und Idioten und braun und stinkt und so weiter. Wir lassen uns nicht vom Weg abbringen. Ich bin mir ganz sicher, dass das die Zukunft ist. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber in 3 oder 7 oder 10 Jahren. Und so jung ist, so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Das werden wir erleben. Und freue mich auf alle Widerstreiter und Widersacher.
Dann würde ich gerne ergänzen, lieber Georg, wenn ich dir einfach als Moderator ins Wort falle auch noch. Tatsächlich war ich, wie diese E-Mail ankam, auf Kur. Ich hatte mir ein paar 2 Wochen Auszeit genommen. Manchmal braucht man das. Hat mich diese E-Mail erreicht. Natürlich checke ich jederzeit und immer und überall meine E-Mails. Das hat mich echt schwer getroffen, zumal wir diesen EMS-Papst gut kennen persönlich. Er hat unsere E-Mails, also das war schon mal eine glatte Lüge. Das hat mich sehr getroffen. Er hätte es uns ja dann auch direkt schreiben können oder sagen können, aber offensichtlich wollte er dieses Interview verhindern. Und das mit dem Widerstand, vielleicht erzähle ich die Geschichte kurz, war über das Earth Audit eine Lieferantenanalyse. Wir haben diesen Widerstand von einem großen Widerstandshersteller Ohmmeit bezogen. Der hat in einem Werk in Mexiko gefertigt. Und wie es in der Elektronikwelt so ist, sourced man viele Bauteile über Shenzhen in China. Das ist so der Knotenpunkt. Und dann wurde dieser Widerstand tatsächlich von Mexiko nach Shenzhen geschifft und von Shenzhen ins wunderschöne Sauerlach. Und wir kennen ja alle den CO2-Footprint von sowas, wenn das einmal um die halbe Welt fliegt oder sagen wir zweifach um die Welt fast schon. Und haben dann eine Lieferantenanalyse gemacht und sind auf einen Widerstandshersteller gestoßen hier in Ottobrunn. Das ist Luftlinie 2 Minuten von Sauerlach entfernt, der genau diesen Widerstand auch herstellen kann. 20-Mann-Unternehmen, das bei sich noch Widerstände fertigt, Spezialwiderstände wie diesen. Und tatsächlich hat mich der Martin Lage gefragt, ob ich Hoffnung sehe in der Branche, in der Industrie. Und da habe ich genau diese Geschichte gebracht, weil es für mich ein Hoffnungsschimmer war, dass wenn man seine Supply Chain sich anschaut, dass man da schon mal CO2 einsparen kann. Aber sind wir noch lange nicht bei Kreislaufwirtschaft. Aber es ist ein kleiner Schritt, der Hoffnung macht. Und diese vielen kleinen Schritte werden dann am Ende des Tages große Schritte. Und jetzt mit dem Sekundärzins sind wir tatsächlich weltweit der erste EMS, der einen 100% Sekundärzins komplett aus recyceltem Material zu 100% made in Germany bei Feinhütte Halsbrücke im Einsatz hat. Und das hat eine technische Reinheit von 99,99%. Da muss man sehr aufpassen, wenn man 99,9 sagt. Dann gibt es schon wieder die Aber-Sager, die sagen, das ist nicht rein genug, die Lötstellen sind qualitativ nicht ausreichend, die Elektroniken fallen im Feld aus. Auch das haben wir mittlerweile bewiesen, dass es nicht der Fall ist, es ist qualitativ sogar ein Ticken besser, nicht viel, aber ein Ticken. Und gehen da jetzt weiter in die Beweisführung mit der Feinhütte Halsbrücke zusammen, dass das hieb- und stichfest ist. Und zudem wissen wir mittlerweile auch, dass dieses Sekundärzinn nicht teurer ist, weil das ist das nächste Argument, das mir immer entgegengeschleudert wurde, dass es eben preislich teurer wäre als ein Primärzinn, das man irgendwo aus der Erde holt. So, und da bin ich schon stolz drauf, ich sage stolz und auch dankbar, vor allen Dingen dankbar, weil wenn ich das nicht zusammen mit Michael, damals gab es noch gar kein SIM zu der Zeit, das hat sich dann erst entwickelt, kannst ja du die Geschichte erzählen, wie wir beim Italiener von wir auf SIM gekommen sind, und bin extrem dankbar, dass ich auch diesen Input bekommen habe, zum einen durchs Earth Audit, das damals ganz frisch war, aber es war ja, ich habe es ja dann auch mitentwickelt weiter durch, also als Pilotkunde. Und der Input kam vom Michael. Danke, lieber Michael. Hashtag Sülz.
Ja, es gab schon noch ein paar mehr, ne? Also Mario, ja. Mario Langelotz, nicht, der Van Stiekenkroon. Da gab es schon mehr, die sich mit dem Earth Audit beschäftigt haben. Aber noch ganz kurz wegen dem Italiener. Also tatsächlich war es so, 2016 haben wir beschlossen, wir machen jetzt Ethik und Nachhaltigkeit sind die Wirtschaftsfaktoren der Zukunft. Das war 2015, Schwienbacher Gruppe, genau. Und damals waren wir Dienstleister für KMU in erster Linie. Restrukturierung, Sanierung, Management, Strategieberatung, Geschäftsmodell in Kooperation mit anderen Anbietern. Und das Ökosystem in der Form gab es noch gar nicht. Und wir haben dann eine Initiative ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir müssen doch irgendwie nützlich sein. Und die hieß, wir gestalten gern Wirtschaft, Gemeinschaft, Umwelt, Kultur und Soziales. Also wir gestalten gern Wirtschaft, Gemeinschaft, Umwelt, Kultur und Soziales. Also ganz ganzheitlich. Und da haben wir das Straßenfest gemacht, 2017. Da haben sie mich alle gefragt, ob wir in die Politik wollen. Da habe ich gesagt, vielleicht schon. Dann haben wir es 2018 nochmal gemacht. Dann kam irgendwie Corona dazwischen. Und jetzt in 2023. Und 2023 hatte dann sich dieses Ökosystem schon entsprechend entwickelt, so dass wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt mehr draus machen. Und so entstand dann das Festival mit Ausstellungen und Präsentationen und gewerblich. Das Straßenfest war eher so community-like, regional. Und das Krasse war eben, dass wir den Namen von, wir wollten einen Namen finden. Und irgendwann kamen wir dann auf diese Symbiose. Das war 2016, 2017. Dann haben wir 2018 gesagt, okay, Sym. Genau, nach dem Straßenfest 17 auf Straßenfest 18, dann waren wir immer mit Italiener und dann hießen auf einmal alle wir. Also von Edeka bis Audi, alle waren wir. Ne? Immer wir, überall wir. Und wir waren ja die Ersten mit wir, ne? Das neue wir. Und dann haben wir eben festgestellt, dann kam ich irgendwann drauf, wir machen jetzt Sym. Sym ist das neue wir, auch drei Buchstaben. Und Sym haben wir dann als Serienmarke angemeldet. Da musste man auch ein Jahr oder zwei warten, bis das alles eingetragen war. Also Sym, Sym Beyond Economy, Sym Intelligence, Sym Cloud, Sym Working, das ist also als Serienmarke eingetragen, das kann uns weltweit niemand mehr nehmen. Also Wortmarke, nicht nur Bildmarke, also richtig stark. Und seit 2022 steht der Marktauftritt mit Sym Beyond Economy. Und so hat sich das entwickelt. Und tatsächlich erst hießen wir Schwienbacher Partner, Schwienbacher Gruppe, dann Initiative Wir gestalten gern und dann Sym. Seit 2020 Sym und 2022 sind wir also mit dem Ökosystem, dem Sym Working Ökosystem, Dezember 2022 am Markt. Und üben uns da und suchen die Beweise, die Stories, die Success-Stories, dass, wie Nina Weiß sagt, Fleisch am Knochen, das wir brauchen, um die traditionelle Wirtschaft zu erreichen. Und da reicht es eben auch nicht, nur recyceltes Zinn einzusetzen zum gleichen Preis, bei gleicher Qualität, sondern am besten soll es noch günstiger sein und so weiter. Und das müssen wir halt jetzt herausarbeiten, auch die Sprache der traditionellen Wirtschaft lernen zu erläutern, warum man bessere Mitarbeiter findet, warum man nachhaltig, also zukunftsfähiger aufgestellt ist, warum man wertvoller wird als Unternehmen. Und da sind wir gerade mittendrin, also nächste Woche Dienstag, Riesenworkshop. Was ist für den Kunden drin, wenn der bei uns kauft? Richtig in Euros, in Mehrwert. Und das müssen wir jetzt lernen, also ich auch, alle miteinander, um da einfach dann diese Transformationsleistung hinzukriegen.
Erstmal finde ich super, dass ihr beiden euch hier einfach so super schön unterhaltet. Und ich fühle schon, also wir haben das genau das vorher gesagt, so hey, lass uns hier mal ein Gespräch entstehen. Und ich merke aber auf einmal, okay, ich komme hier gar nicht mehr zu Worte. Wunderbar. Ich habe aber noch so viele Fragen im Endeffekt. Da merke ich so, da kommt dann wieder der Podcaster bei mir raus. Weil wir erzählen ja hier gerade im Endeffekt eine Geschichte. Und wir erzählen genau eine, vielleicht ist es die erste Geschichte, aber es ist eine von vielen Geschichten, Sym-Geschichten. Weil mehr und mehr Unternehmen kommen ja dort hinein. Und deswegen würde ich noch mal so auf diesen Moment, wo ihr beide zusammengekommen seid, hingehen. Weil ich so das Gefühl habe, ihr seid ja doch schon sehr unterschiedlich. Also es hört sich ja jetzt gerade alles so harmonisch an. Merlin, du hast es so ein bisschen gesagt, du hast Milchbubi, glaube ich, als Wort benutzt, ne? Ich würde mal gerne von dir, Michael, wissen, wie war das denn so, ich sag mal, Merlin ist jemand, der halt schon voll da drin in der Elektronik stand und das halt sein Thema war und du kommst jetzt mit was anderem dort, also mit einem Management-Buyout. Wie war das dann für dich sozusagen auf Merlin da zu treffen und ihm dann ja von so einer Vision, was du ja immer wieder machst, von einer Vision zu überzeugen?
Also das, als wir da zusammengetroffen sind, war das noch überhaupt keine Vision oder sowas. Das war ein Auftrag. Da ging es darum, eine Firma fortführbar zu machen und eine andere Firmengruppe damit zu retten. Also der Melle musste ja auch einen Haufen Geld bezahlen, damit die bestehende Unternehmensgruppe dann alle Schulden bezahlen konnte. Das hat ja dann soweit auch funktioniert. Und dass sich dann daraus eine unternehmerische Freundschaft und eine gemeinsame Vision ergibt, das kam über die Jahre. Ne? Also wir waren erst sehr operativ tätig und es war auch relativ hart. Also das ist eine harte Branche. Ne? Also da geht es mit Anwälten Hand in Hand, da geht es um Vergleiche mit den Banken, da geht es um Restrukturierung. Das ist also Merlin macht so einen netten Eindruck, aber eigentlich musst du da jeden Tag mit einem Ritterhemd aus, mit so einem Kettenhemd aus der Straße raus und gucken, dass du genug Kugeln drin hast. Ich habe eine Kugel jetzt, als wir bei Antropia waren, habe ich anstelle ein Bild geschenkt, so ein Blechbild, was man sich an den Kühlschrank hängen kann. Da ist Clint Eastwood abgeblendet, zu viele Arschlöcher, zu wenig Kugeln. Ne? Also das sind die Themen, mit denen man sich in dieser Branche beschäftigt. Ja, also da geht es darum, Cost down, People weg, alles ins Ausland, möglichst billig, zieh den Kunden ab, mach einen Nachtrag. Also richtig, also ich kenne das ja von der Baubranche oder von dem ganzen Abbruch und Recyclingbetrieben und so weiter. Das ist ja auch alles brutal. Also menschlich brutal. Und wenn man anderen abgezockt hat, sagt man, habe ich abgezockt, ja. Und da bin ich ja auch Meister drin. Und wenn ich dann mit dem Merlin zusammengearbeitet habe, da haben wir das halt dann zusammen gemacht. Und dass wir dann diese Vision und diese Themen, das hat sich ja auch, dieses Mindset verändert sich ja auch über Jahre. Und erst nach so einem Straßenfest, wenn du sagst, das war jetzt eigentlich ein echt guter Impact, das ist mehr, ja, das fühlt sich gut an, aber was können wir da weitermachen? Naja, okay, so hat sich das entwickelt. Es war, denke ich, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Und auch, ich muss auch sagen, dieses Festival jetzt vor 2 Wochen, das hat mir wieder so viel und werden bestimmt auch so viel Input gegeben und so viel. Diese KI-Startups, die Gollenhofer, diese Community, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und da jetzt wieder zu lernen, oh Gott, wie kriege ich das in digitalen Raum? Wie kriege ich die Leute motiviert? Was lerne ich? Wie kriege ich das umgesetzt? Wie können wir das auf der Messe sofort anwenden? Wir haben jetzt gerade, die Messe ist seit Elektronik ist seit Monaten in Vorbereitung. Und jetzt auf einmal wollen wir da neue Erkenntnisse reinbringen. Oh Gott, wie bringe ich das den Leuten bei? Wie hole ich die alle ab? Wie kann ich das so kommunizieren, dass ich keinem über den Mund fahre oder jemandem dann nicht auf Augenhöhe begegne, weil ich sage, ich weiß es halt besser. Das wird so gemacht. Das darfst du ja auch nicht machen. Ne? Wert Augenhöhe, Hashtag. Also so hat sich das, denke ich, entwickelt. Und damals war der Merlin für mich der ist ein Meister der Elektronik und ist extrem gut in seinem Fach. Also das ist das Wichtige. Ich denke, jeder braucht eben eine gewisse Expertise, um auch unternehmerisch erfolgreich zu sein. Also so ganze Generalisten, so BWLer, mein Sohn will BWL studieren, und hat gesagt, Lukas, mach was Gescheites. Das BWL bringe ich dir bei. Genau, also nichts gegen BWLer, aber ich finde halt so ganz spezielle Experten. So ein Generalwissen ist da nicht so hilfreich. Und der Merlin ist halt Experte in der Elektronik und da hat er sein Ding. Und deswegen gibt's die Firma und ist da erfolgreich unterwegs. Und dass sie jetzt zu den innovativsten der Welt gehört, ist eben ein Gemeinschaftswerk mit Leuten, die eben sich von Gegenwind und Widersachern und Widerstreitern nicht einschüchtern lassen.
Ja, es war ultra hart, muss man schon dazu sagen. Also ich habe vorher gesagt, ich musste schnell lernen, was es bedeutet, Geschäftsführer einer Gesellschaft eines Unternehmens zu werden. Diese Learnings sind extrem, wenn du so viele Schulden abtragen musst über die Zeit mit den ganzen Lieferanten, die Verhandlungen. Und wir haben uns dann damals auch entschlossen, dass wir einen Teil der Lieferanten sozusagen rausnehmen und das Sourcing in Asien aufbauen. Das ist ein Teil der Geschichte, den ich vorher nicht erzählt habe, was mich so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, ich sag's trotzdem, gebracht hat. Damals durfte man es noch sagen. Wir haben uns entschlossen, die Supply Chain nach China direkt aufzubauen, also das Sourcing von Halbleitern und passiven Komponenten in Hongkong, Shenzhen selbst zu machen. Das haben wir dann auch begonnen 2017, 18, 19 getan. Und zum einen war es natürlich das Ökologisch-Regional-Sozial-Audit mit der Handlungsempfehlung der Kreislaufwirtschaft. Aber ich war dann in China und habe verschiedenste Leiterplattenlieferanten auditiert, Broker, Distries, alles was man so als Elektronikunternehmen einkauft, ja, habe mir das angeschaut und habe dann eine ein Projekt abgenommen für einen Geschäftspartner, eine handelsübliche Fernbedienung. Ja, nichts Großartiges, aber so wie man sie kennt, jeder hat Fernbedienungen in der Hand. Hab das Projekt abgenommen und bin dann so mit Fahrer nach Shenzhen, von Shenzhen raus in die Satelliten, wo dann die Industrie angesiedelt ist, wo es dann nicht mehr so sauber ist alles und so Hochglanz wie in Shenzhen, und bin dann in ein abgeriegeltes Werk eingeladen worden, habe dieses Projekt technisch abgenommen und dann wurde mir die ganze Fertigung gezeigt, und da war so der zweite Schlüsselmoment. Da habe ich gesehen, dass Kinder am Fließband sitzen. Da habe ich gesehen, dass die Lüftungsanlage in der Spritzgießerei, wo die Ober-Unterschalen runtergespritzt werden, nie funktioniert hat, dass die bei 30 Grad, 100% Luftfeuchte da rumvegetieren und arbeiten, weiß ich wie viele Stunden. Ich musste nach 5 Minuten abbrechen, hatte so Kopfweh wie mein Leben lang noch nicht. Bin dann rausgegangen, natürlich immer mit Begleitung. Da geht nichts ohne Begleitung in diesen Werken, und habe dann gesehen, wie die hausen hinter den Werken, ja, da werden die quasi einkaserniert. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich dann zurückgekommen bin und dann gesagt habe, okay, jetzt müssen wir was ändern, und bin somit auf die Idee der Kreislaufwirtschaft gekommen. Und das war damals noch ein unbeschriebenes Blatt. Was machst du erst, wenn du auf so eine Idee kommst? Fängst du an zu googeln? Ja, gibt's da schon was? Gibt's wenig. Daraus ist dann am Ende Simtronics entstanden mit dem Untertitel Institut für nachhaltige Elektronik, weil das erste Gedanke war so in meinem jugendlichen Leichtsinn, naja, das muss ja schon was geben. Ja, und dann googelst du, dann gibt es Institute für ganz viele Sachen, aber für nachhaltige Elektronik gab es noch nichts. Und so gab es auch damals noch nichts im Bereich Design for Sustainability. Auch diese Domains haben wir uns dann runtergesichert und haben gemerkt, das ist ein weißes Blatt Papier, da ist in unserer Branche noch nichts passiert. Und dann sind wir dann noch tiefer reingegangen zusammen, gemeinschaftlich, und haben das eben entwickelt. Und heute stehen wir da. Apple proklamiert das Ganze noch auf seinen Homepage, dass sie 100% zirkulär werden wollen. Die haben auch ganz viel Zinn in ihren Geräten. Ja, und wir haben den Loop schon geschlossen. Ja, das ist schon eine Leistung für so ein kleines Unternehmen, das über viele Jahre durch so ein Management-Buyout schon in richtig, also richtig hart gegen den Wind gesegelt ist, um in der Bildsprache zu bleiben. Das ist schon eine respektable Leistung von allen. Und ja, das waren nicht nur wir zwei, sondern das waren ganz viele Menschen bei Sim und ganz viele Menschen bei Meyerhofer und Investoren drumherum, die an uns geglaubt haben. Und genau, mittlerweile sind wir ja in der Unternehmensgruppe noch ein bisschen gewachsen. Vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, damit ich den Georg wieder übergehe, lieber Michael.
Ja, wobei, ich würde gerne doch nochmal dazwischen gehen, weil ich so eine eigene persönliche Geschichte da ja auch für mich reinbringen möchte. Wir haben ja festgestellt, Merlin, dass wir so weit auseinander gar nicht sind. Ich habe ja mehr als 10 Jahre als Chip-Entwickler im Endeffekt die kleinen Dinger, die dann irgendwo auf diese Platinen landen, mitentwickelt und habe mich halt auch gefragt, so was ist mein Impact da dran? Und ich bin dann halt von diesem Schritt, also da Hightech zu entwickeln, in eine ganz andere Richtung gegangen. Nämlich habe ich gesagt, okay, soziales Unternehmertum, Social Entrepreneurship. Wir machen mit neuen Unternehmen, die wir gründen, verändern wir die Welt und machen etwas ganz Großartiges. Und das habe ich auch mehrere Jahre gemacht, dort ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und bei diesem Weg im Endeffekt aber auch gemerkt, so, Moment, also nur jetzt diese ganzen, die jetzt hier etwas Neues machen, die verändern nicht die Welt. Da gibt es so viele, die einfach schon da sind, die sich Stück für Stück zu transformieren müssen. Und wenn ich euch jetzt hier so zuhöre, dann ist es auf der einen Seite, das sind da so zwei Seiten von mir. Auf der einen Seite die so, oh, das geht nicht schnell genug, da gibt es schon viel größere, bessere Lösungen und dann kann man das ganz anders machen. Und auf der anderen Seite dieses so, wow, da geschieht etwas, Stück für Stück. Und all diese kleinen Schritte führen dann aber doch zu etwas, zu dieser großen Änderung, zu etwas ganz anderem. Und ich glaube, für mich ist das bewegt sich gerade aufeinander zu. Das sehe ich. Aber auch eben, da ist noch so viel möglich, wenn das einfach nur diese kleinen, also es ist gar nicht so dieses, okay, jetzt ist alles super, jetzt sind wir nachhaltig, jetzt ist alles, nein, es sind alles diese kleinen Schritte und manchmal sind die vielleicht sogar langweilig oder gar nicht so wichtig, weil die Zahl muss ja dann doch stimmen, wenn ein Kunde plötzlich sagt so, nee, machen wir nicht mehr, kannst du vielleicht auch gleich nochmal erzählen, Merlin, dann muss man da eben ja auch wirtschaftlich handeln, ne? Und da merke ich dann so manchmal so, ja, das ist, das habe ich einen ganz großen Teil in meinem Leben einfach total ausgeblendet, weil ich war halt Angestellter, da macht man sich darüber keine Gedanken, ne? Und vielleicht muss das unsere Gesellschaft wieder auch mehr merken. Das ist nicht einfach nur irgendein so ein großes Unternehmen, das kümmert sich um alles, sondern, da bin ich bei dem Wir, wir als diejenigen, die in diesen kleinen und mittleren Unternehmen sind, wir können gemeinsam da etwas verändern. Und deine Mitarbeiter haben da ja auch mitgemacht. Ja, also du siehst gerade, ich habe schon noch so viele Fragen, auch an dich, Merlin. Zum einen, wo gab es so Momente, wo du dann eben auch gemerkt hast, so, oh, das wird wirtschaftlich jetzt nochmal eng. Also das ist halt nicht so ein linearer Weg. So, wir fangen an und das funktioniert alles. Zum einen und dann auch zum anderen eben, das bist ja nicht nur du, sondern das sind ja die Mitarbeiter. Wie ist das da aufgenommen worden? Also wie ist das da passiert? Und genau an den Stellen, wo es dann eng wird und die Mitarbeiter das ja auch spüren, dann ist ja auch die Frage, wie geht dann das Wir des Unternehmens damit um?
Also vielleicht ganz kurz zum wirtschaftlichen Engsein. So ein Management-Buyout geht über viele Jahre und es war immer eng. Ja? Also wir kommen aus der Enge, wir kannten es als Team von der Meierhofer gar nicht anders. Das mal zum einen, also du bist im ständigen Krisenmodus und musst irgendwie lernen, da neue Themen mit reinzubringen, innovativ zu sein, trotz diesem ständigen, knallharten Business, dass du die Umsätze brauchst, dass die Erträge stimmen müssen und so weiter und so fort. Diesen täglichen Kampf und tatsächlich war es sehr viel Überzeugungsarbeit, die ich leisten musste. Immer wieder mit den Leuten sprechen, du schaut mal her, Nachhaltigkeit könnte ein Thema sein, wir hätten da eine Chance. Und ich erzähle die Geschichte auch immer wieder, ich mache es gerne nochmal. Viel Überzeugungsarbeit musste ich auch bei meinem Bruder machen, der die Produktion leitet, der das ganze MBO auch mitbekommen hat und mich unterstützt hier wie kein anderer. Klar, Bruder hat bei mir Lehre gemacht und so weiter und so fort, ist auch Meister seines Fachs und der hat mir am Anfang auch gesagt, ja, wir müssen hier Umsatz machen, ich muss jeden Tag die Fertigung hier am Laufen halten, der Materialfluss ist scheiße, ja, und trotzdem muss ich hier Umsätze bringen und ständig nur Druck und jetzt soll ich auch mich noch mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Ja. Das ist harte Überzeugungsarbeit gewesen, immer wieder wiederholen und sagen, du schau mal, vielleicht kann es ja doch interessant sein. Und tatsächlich ist er dann eines schönen Tages von der Messe zurückgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Elektronika oder die Produktronika war. Da hat dann die Feinhütte Halsbrücke eben ihr Zinn ausgestellt und da ist er ganz beseelt zurückgekommen und hat gesagt, du, jetzt habe ich was, das ist wirklich nachhaltig. Das, was du immer sagst, Kreislaufwirtschaft, da gibt es so einen Sekundärzinn, das sollten wir uns anschauen, habe ich gesagt. Jawohl, das machen wir, lass uns da reingehen. Und so wäre ohne ihn das gar nicht entstanden. Also gebührt die Ehre eigentlich ihm und gar nicht so sehr mir, weil er es entdeckt hat und dann ganz bezeichnend, dass die Feinhütte Halsbrücke niemanden gefunden hat aus der Branche, niemanden, der ihr Zinn einsetzen möchte. Weil es natürlich viele Glaubenssätze gibt, dass man da nicht so einfach wechseln kann in dem Bereich Zinn, weil ich hatte es vorher schon angedeutet, die Qualität stimmt nicht, dann die Elektroniken fallen im Feld aus. Und eben dann auch das Argument des Preises, dass sowas natürlich viel, viel teurer ist. Und jetzt komme ich auf diesen Gemeinschaftsgedanken, auf Symtronics. Wenn mehrere kleine Unternehmen ihre Mengen an Zinn bündeln, ja, und gemeinsam einkaufen, sei es über unseren Marketplace bei SIM, den wir gelauncht haben, oder auch nur als Einkaufsgemeinschaft erstmal, egal wie strukturiert ist, und wir wissen jetzt schon, es ist nicht teurer, dann kommen wir über eine gemeinsame Nachfrage an größere Mengen, die wir bestellen können, und somit sinkt der Preis. Also hat man als Einzelunternehmen sozusagen einen Kostenvorteil. Ich glaube, das ist von der BWL-Seite her recht leicht zu begreifen. Und solche Themen müssen wir angehen. Dafür mache ich mich stark, und das ist noch ein weiter Weg. Aber ich hoffe, dass ich auf dem EMS-Tag jetzt am 10. in Würzburg, wo all diese Branchen Experten, die Inhaber, Geschäftsführer der ganzen EMS-Unternehmen mit dabei sind, dass ich da mal ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, Awareness für dieses Thema schaffen kann und hoffentlich den ein oder anderen für Simtronics gewinnen kann, dass die dann auch ihr Zinn umstellen und gemeinsam dann einkaufen, und dass wir so nicht nur eben die Welt zu einem Stück besser machen, sondern auch tatsächlich kaufmännisch, also Kostenvorteile generieren. Ja? Michi, möchtest du ergänzen, oder ich gebe wieder zurück an Georg, sonst ist das der letzte Podcast, den er mit uns gemacht hat.
Nein, Michael, gerne, was ist dein Blick da drauf? Weil, also du kommst ja auch eben aus dem rein wirtschaftlichen Denken. Das haben wir diese Transformation hatten wir in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, können wir gerne hier auch nochmal verlinken, dann gemacht. Aber dann eben diese Frage der, wie können wir zukünftig anders wirtschaften, die hatte ich dann ja umgetrieben. Und das dann in die Praxis zu bringen, ist ja nochmal was anderes. Also ist das für dich eigentlich auch so wie bei mir, so, das geht alles nicht schnell genug?
Nein. ich komme jetzt mal kurz zu 2015, haben wir uns den Markt angeschaut, kleine und mittlere Unternehmen, und haben einfach mal die These, oder ich habe ganz frech die These aufgestellt, 2030 wird die Hälfte aller KMU nicht mehr am Markt sein. Weil Altersstruktur, Unternehmensnachfolge, Plattformökonomie, Skaleneffekte, die der Merlin gerade angesprochen hat mit Einkauf und so weiter, das wird die kleinen Firmen einfach wegdisruptieren. Das war so der Ansatz. Und dann haben wir überlegt, ja, wie können wir denn überhaupt künftig wirtschaften? Was gibt es für Megatrends? Und jetzt habe ich letzte Woche über den Green Deal Nummer 2 gelesen, was die von der Leyen da jetzt wieder auf den Weg bringt. Ein Riesending. Der Habeck mit gemeinwohlorientiertem Unternehmertum schon im nächsten Jahr. Also wir sind ja jetzt an dem Wendepunkt, dass die deutsche Industrie sagt, es geht nicht mehr. Könnt ihr lesen, der Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel ist ja gerade zurückgetreten bei ThyssenKrupp, und der CEO von ThyssenKrupp hat mal auf den Tisch gehauen und gesagt, dass Deutschland, wenn wir uns jetzt nicht sofort richtig aufstellen, richtig am Arsch ist. Und das habe ich für die kleinen Firmen schon 2015 erkannt. Und habe mir gesagt, okay, wie können wir denn kleine Firmen zukunftsfähig machen? Das, was wir jetzt bald 10 Jahre später, fast 10 Jahre später auf der Elektronika erleben, das ist Zukunftsfähigkeit. Und das ist ein wertvolles, nützliches Unternehmen aufbauen, die Megatrends gemeinsam zu analysieren, zu nutzen, gemeinsam aufzutreten, gemeinsam resilient Wertschöpfung zu betreiben, auf Krisen gut eingehen zu können, auf die Herausforderungen gemeinsam zu reagieren, als kleinteilige, vielfältige, regional handlungsfähige, freiheitlich organisierte Unternehmen, die in einem Verbund, in einem Ökosystem sich zusammengeschlossen haben, Daten gemeinsam nutzen, Wissen gemeinsam nutzen, zusammen einkaufen. Also all diese Themen. Also wir haben es geschafft. Also es ist an der Elektronika wirtschaftlich sichtbar. Beyond Economy Festival, das war Wissen, das war Innovation. Auf der Elektronika-Messe werden wir echte Leads generieren, echte Aufträge in die Pipeline bringen, echte Innovationsprojekte. Also das wird richtig Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung bedeuten. Und um zurückzukommen, wie fühle ich mich dabei? Ich bin ziemlich traurig darüber, dass viele Unternehmen das noch nicht so sehen und nicht verstehen. Und wenn wir sowas anbieten, dass wir hier wieder 50.000 Euro Risiko in die Hand nehmen, wo der eigentliche Beitrag wahrscheinlich pro Unternehmen 5.000 oder 10.000 Euro sein müsste, und wir verlangen 3.000 und bekommen gesagt, ja, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Und jetzt haben wir einen Messestand zu bauen, der kostet dann mindestens 20.000 Euro, der war gar nicht budgetiert, der war mit 5 budgetiert, jetzt müssen wir uns 15.000 wieder irgendwo her organisieren. Und wenn wir solche als SIM, solche Herausforderungen für uns nehmen, um kleinen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich dort zu positionieren, ihr eigenes Unternehmen zukunftssicher zu machen und attraktiv für ihre Arbeitnehmer und attraktiv für ihre Nachfolger zu werden und sich digital zu transformieren. Und all diese Sachen, wenn ich das sehe, dass die nicht ins Slack gehen, dass die nicht an der Messe teilnehmen, dass sie nicht aufs Beyond Economy Festival kommen, dass sie sich nicht inhaltlich mit unserem Wissen auseinandersetzen, das macht mich etwas traurig, weil diese Firmen werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Irgendwann ist der Zug abgefahren, dann sind die Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung ist dann über 60, das Unternehmen hat einen Investitionsstau, ist nicht digital, ist nicht transparent, hat keine Datenhoheit, hat keine Produktpässe, der Zug ist abgefahren, wie bei so vielen kleinen Firmen, die jetzt überall im Markt eine Nachfolge suchen, keine finden, weil es einfach einen riesen Investitionsstau gibt und auch das Mindset der Mitarbeiter, was du angesprochen hast, was der Merlin da mühsam mit Earth Audit und Gesprächen und Grundlagenarbeit und Naturcampus und Schafe pflegen, ne? Die Schafe sind verreckt, weil sich da keiner so richtig um gekümmert hat, ne? Die Verantwortung zu übernehmen.
Ganz so hart ist es auch nicht. Deswegen sind sie nicht verreckt, aber. Ja,
ja, aber du traust dich jetzt keine Hühner zu nehmen, weil sie wahrscheinlich auch verricken. Ja?
Naja, wenn wir jetzt Teleskope haben, wir haben keinen Platz mehr für Hühner, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Doch, komm schon wieder, vielleicht kommen Riesenkaninchen oder so, ich weiß es noch nicht. Vielleicht nochmal, ich bin da ganz deiner Meinung, Michael, und das weißt du, wir müssen die Wirtschaft der Zukunft gemeinsam gestalten. Das geht nicht alleine, da kann man im Einzelkämpfermodus als KMU gar nichts erreichen, Punkt. Brauchen wir nicht weiter diskutieren. Und nochmal zurück zu dem bisschen Zinn. Ja, jetzt habe ich den Skaleneffekt angesprochen, das ist eine Thematik. Jetzt gibt es noch eine andere Kostenthematik, die man im Simworking-Ökosystem in Simtronics weitergeben kann zu einem vergünstigsten Preis. Wir bei Meyerhofer haben ja die ganze Qualifizierung und Validierung dieses Zins inklusive, das hat ja ein paar Jahre gedauert, ja, bis wir das implementiert haben in unserer Firma und es ist mit Kosten verbunden gewesen. Und das kann man ja mit einem Kostenvorteil an Unternehmen, die dann bereit sind, das Zinn umzustellen, auch wieder weitergeben. Ja, also es darf schon was kosten. Ja, wir dürfen auch ein Geld verdienen damit. Aber die Kosten, wenn sie selber validieren, qualifizieren würden mit all den Analysen, die da notwendig sind, das kannst du für einen Bruchteil haben. Und auch das ist Symbiose. Und auch das muss verstanden werden oder darf verstanden werden, weil müssen tun wir gar nichts. Aber und das ist nur Zinn. Ich habe mal in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, vor ein paar Jahren, die Revolution der Elektronik wird geprägt durch das Etablieren von Kreislaufwirtschaft. Auch dafür habe ich ganz viel Nichtbeachtung bekommen. Und ich weiß gar nicht, was die hinter meinem Rücken so alles erzählen. Mittlerweile ist es mir auch alles egal. Ich halte weiter daran fest und ich sage immer, beim Zinn haben wir die Kreislaufwirtschaft implementiert und haben begonnen. Und beim Bondingdraht im Halbleiter hören wir auf. Und du weißt, was ein Bondingdraht ist. Du hast diese Halbleiter entwickelt. Der ist meist aus Kupfer, auch Metall. Und wir haben schon 20 Unternehmen im Cluster Simtronics und einige Privatpersonen, ich glaube, es sind knapp 30 aus der Elektronik, wie unter anderem auch dich, lieber Georg, die eine hohe Fachexpertise haben und die sagen, jawohl, das ist der richtige Weg. Und diesen Weg gemeinsam zu gehen, jetzt rede ich nur von Simtronics, einem Cluster, ja, aber Sim und das Simworking-Ökosystem ist viel breiter, das ist ja nicht branchenbezogen. Ja, was es da für Symbiosen gibt, von denen wir noch gar nicht wissen, das fasziniert mich und das macht mich wirklich, stimmt mich hoffnungsvoll, wenn ich in die Zukunft blicke, dass wir das schaffen können, dass wir gemeinsam stärker sind und dann eine Innovationskraft entsteht, die ihresgleichen sucht. Und da muss meines Erachtens die Reise hingehen. Ansonsten können die ThyssenKrupp-CEOs noch so viel auf den Tisch klopfen, es wird verpuffen. Wir müssen einfach gemeinsam was machen. Darum geht's.
Und ich finde hier unheimlich wichtig, was du gerade gesagt hast. Also wir haben ja jetzt nur eigentlich in eine Richtung geguckt, Elektronik. Und sogar nur in einem bestimmten Bereich Zinn. So. Wenn wir jetzt einfach mal irgendwelche anderen Branchen rausnehmen, nehmen wir die Baubranche, nehmen wir da Dachdecker, nehmen wir da die Architekten, nehmen wir was auch immer, genau das Gleiche schlummert überall da. Und genau diese gleichen Innovationen gibt es vielleicht auch schon, da gibt es irgendwo einen Mitarbeiter oder einen Geschäftsführer, der genau diese Ideen hat und sagt so, man könnte, man müsste, aber wie denn? So, und genau dahin müssen wir, dass die nicht alle alleine sind, sondern dass die zusammenkommen und dass es sich da einfach, ja, diese Skaleneffekte, diese Symbiotische dort auch entsteht. Und das ist jetzt gerade, finde ich, super spannend. Wir zeigen so, es geht. Es ist hier ein Beispiel. Und wie geht das jetzt in ganz vielen unterschiedlichen Branchen? Wie kriegen wir das? Und da gibt es dann auch, das ist ja das Spannende auch in dem Ökosystem, dass es da ja auch so viele unterschiedliche Expertisen gibt, Fachexpertisen, aber auch, ich sag mal, eine Expertise, wie Michael sie reinbringt, die ja da in eine ganz andere Richtung im Endeffekt geht, auf dem Management-Ebene, auf dem unternehmerischen Ebene, was also nochmal wieder ein anderer Blick ist, ne, da die Unternehmen zusammenzubringen auch, ne. Ja, das finde ich super spannend.
Vielleicht, weil es gerade so passend ist, dieses Wissen, das wir mit dem ZIN in Symtronix jetzt angeeignet haben, es wird ja nicht nur der Halbleiter auf irgendeine Platine gelötet, sondern Kupfer-, Wasserleitungsrohre werden meines Wissens auch verlötet. Es gibt Hardload-Verbindungen. Zinn ist ja nicht nur in der Elektronik. Also weltweit bauen wir ca. 290.000 Tonnen Zinn ab und nur 50% gehen in unsere Elektronik dieses Zinns als Lötmittel. Ja, die anderen 50% werden irgendwie anders verwendet. Und auch diese, das ist dann so ein Branchentransfer, ja, dass der Installateur, der seine Lötverbindungen für die Kupferrohre macht, dann auch im Ökosystem auf den Trichter kommt, lass mal bei meinem Zinnlieferanten nachfragen, vielleicht hat der auch schon einen Sekundärzinn oder, ja. Das sind dann so Themen, die müssen wir auch dann das Wissen clusterübergreifend weitergeben. Das war schon von Anfang an ein Grundgedanke, das zu tun. Und das ist natürlich nicht einfach, ja, da muss man sich drauf einlassen. Und deswegen glaube ich, dass wir die Leute weiter einladen müssen, mitzugestalten, egal in welcher Form, ob sie jetzt Teil des Beyond Economy Movement sind oder dann direkt ins Ökosystem reingehen, wie der Michael so schön sagt, das Ökosystem ist nur eine Lösung. Es gibt ganz viele kollaborative, kooperative Ansätze. Ja. Das alles zu verbinden und wirklich diese Kollaboration im wahrsten Sinne des Wortes zu gestalten, das ist Aufgabe. Und eine große Aufgabe, aber ich glaube nach wie vor, sie kann gelingen. Und wenn ich nicht glauben würde, dass sie gelingt, dann hätte ich keine Hoffnung mehr. Dann würde ich auch wieder Umsatz bolzen um jeden Preis und Kosten senken, um die Gewinne zu maximieren.
Ja, Merlin, ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Abschluss für diese Folge hier. Hast du noch irgendwas, was du so zum Schluss noch mitgeben möchtest, denjenigen, die jetzt hier diesen Podcast so weit gehört haben?
Ja, gerne. Fangt an, in Symbiose zu denken. Wenn ihr noch nicht wisst, wie es geht, probiert es einfach aus. Machen ist richtig geil, auch wenn man viel Gegenwind bekommt mit ganz lieben Menschen, die man um sich hat, die einen unterstützen, ist dieser Gegenwind besser auszuhalten. Ich glaube, dass eine nachhaltige Zukunft möglich ist. Nachhaltigkeit bedeutet für mich Kreislaufwirtschaft und ich bin mit Leib und Seele Symworker, Verantwortungskapitalist und Green Circle Member. Und wenn ihr das auch werden wollt, ihr wisst Bescheid.
Michael, hast du noch einen Gedanke jetzt hier zum Schluss?
Ja, einen aufklärenden und einen zukunftsweisenden würde ich bringen. Also wir hatten ja heute öfter gesagt, nachhaltig darf man als Wort nicht mehr verwenden. Für alle, die es nicht wissen, das hat die Frau Professor Dr. Johanna Gollenhofer aus der St. Gallener Universität so positioniert, weil 60% der Menschen eben noch nicht adressiert sind, wenn wir das Wort nachhaltig positionieren. Da hat sie einen tollen Vortrag gehalten und wir wollen ja jetzt aus der Bubble raus, aus der sozialen, ökologischen Bubble und die Mehrheit der Menschen erreichen. Deswegen müssen wir anders sprechen. Das lernen wir auch gerade eben über Nutzen zu argumentieren und so weiter. Deswegen hat der Merlin und ich und der Georg heute öfter gesagt, nachhaltig sagen wir eigentlich nicht mehr. Also wir verändern da unsere Sprache. Interessant, wieder eine neue Erkenntnis. Und für die Zukunft möchte ich alle einladen, die Elektronik machen, noch mit auf die Elektronika zu kommen. Wir sind noch 14 Tage im Änderungsmodus. Falls ihr Lust habt, dort Mitaussteller zu werden oder euch zu engagieren oder auch nur vorbeizuschauen, um Gespräche mit den innovativsten Unternehmen der Elektronikbranche zu führen, die ihr im Symtronics-Ökosystem stattfindet, dann meldet euch bei uns und wir freuen uns auf die Revolution der Elektronik durch die Etablierung von Kreislaufwirtschaft.
Ja, also danke dafür, danke für diesen Einblick. Da waren auch neue Sachen für mich nochmal drin, der jetzt schon auch ziemlich weit ins SIM-Ökosystem eingetaucht ist. Und genau, eintauchen ins SIM-Ökosystem. Also von meiner Seite hier nochmal. Ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit, einfach mit Menschen zusammenzukommen, gemeinsam etwas zu bewirken und voneinander zu lernen. Und mir macht das jeden Tag einfach Riesenspaß, da zu sehen, oder Riesenfreude bringt es mir, da zu sehen, dass da Stück für Stück etwas geschieht. Ich merke auch, dass da so viele Widerstände noch sind. Und ich glaube, diese Widerstände, die haben wir jeder Einzelne in uns auch. Also ich selber, ihr wahrscheinlich auch. So, und diese Widerstände sind oft einfach so, ja, gehe ich jetzt dahin, mache ich das, ich könnte auch dieses machen und ich könnte auch das machen. Simworking.eco, Werbung, ein, da drauf gehen, anklicken, mitmachen und etwas bewegen. Dankeschön und Werbung Ende. Ich hoffe, dieser Podcast war einfach nochmal so ein richtig schöner Einblick, was man doch im Kleinen, im Großen ändern kann. Dankeschön, Merlin. Dankeschön, Michael.
Ja, herzlichen Dank.